Ja, guten Abend euch allen zusammen, Geschwistern. Peter ist ja in Indien gerade und ich denke, dass wir vielleicht auch gleich nochmal kurz für ihn beten. Einige sind ja heute Morgen schon hier gewesen. Sicherlich wird sich einiges wiederholen, aber vielleicht wird das eine oder andere auch nochmal neu dazukommen oder anders laufen. Bringen wir die ganze Sache einfach Gott. Ich danke dir, Herr, dass du gut bist, dass du groß bist und mächtig und dass du uns in deiner Hand hältst und dass du uns nicht loslässt, Herr. Und dein Wort sprichst du immer wieder hinein in unser Leben. Und wir danken dir für die Möglichkeit jetzt, dass wir auf dein Wort hören können, dass wir über dein Wort nachdenken können. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen wirklich öffnest und hineinsprichst. Herr, wir sind oberflächlich und kommen oft zu kurz, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du in unserem Leben wirklich was bewegst, Herr. Wir sehnen uns danach, wirklich in tiefe Gemeinschaft mit dir hineinzukommen und unser Leben mit dir und vor dir zu leben. Wir bringen dir jetzt auch Peter, danken dir, dass du ihm nahe bist, dass du ihn siehst, Herr. Und wir bitten dich, dass du ihn segnest, behütest und bewahrst. Dass du ihm ja es auch gelingen lässt dort, Herr, dass du ihn zum Zeugnis setzt und ihn auch gebrauchst als dein Werkzeug, um die Geschwister dort zusammenzuführen in ihrem Dienst, dass sie gemeinsam in deinem Dienst voranschreiten und nicht gegeneinander arbeiten, Herr. Segne du Geschwister in Indien, segne du deine Arbeit dort und schenk du Durchbruch durch deinen Geist, Herr. Segne Peter und ja, schenk, dass dort ja durch ihn hindurch auch dein Geist zum Zuge kommt. Wir bitten dich auch, dass du ihn bewahrst, dass er heil auch wieder zurückkommt und ja, ohne Zeitverzögerung und bitten dich auch um Segen für seine Familie, Herr. Amen. Ja, es gibt noch eine Ansage, glaube ich, für die, die interessiert sind an dem Yes-Treffen. Das steht in dem Zettelchen. Heute Morgen stand das falsch drin. Das ist natürlich nicht am Freitag, den 1. Juli, sondern am Samstag um 18:30 Uhr. Okay. Das wird aber nächste Woche, denke ich, auch nochmal angesagt. Gut. Peter hatte letzte Woche mit Kapitel 19 angefangen im 2. Mose. Und hatte gesagt, er hätte keine Lust, die 10 Gebote zu machen, deswegen wollte er nur die Einleitung dazu machen. Das ist natürlich, ja, und ich habe gedacht, ich wische ihm eins aus und mache die dann auch nicht, sondern mache noch bei Kapitel 19 nochmal weiter. In Wirklichkeit will Peter, glaube ich, jedes einzelne Gebot jeweils einen Sonntag betrachten, also. Wir haben einiges vor uns. Das Kapitel 19 ist mehr als nur eine Einleitung dazu. Kapitel 19 ist der Anfang und enthält im Grunde schon den Bund Gottes mit dem Volk Israel am Sinai in Komprimierung sozusagen, enthält das schon. Aber im Kapitel 19 ist auch schon oder ist gleichzeitig auch etwas zu Ende. Wird etwas zu Ende geführt. Etwas, was Gott angefangen hat, Jahre zuvor. Und zwar ist es die Geschichte, wo Mose Gott begegnet am Dornbusch. Das erste Mal, dass er Gott wirklich begegnet. Und diese Begegnung können Sie nochmal aufschlagen. 2. Mose, Kapitel 3. Das ist etwas überraschend, diese Begegnung. Mose hat viel von Gott gehört in seiner Kindheit, von seiner Mutter, von seinen Eltern und ist ja, mit der Gewissheit eigentlich aufgewachsen, dass Gott etwas mit ihm vorhat, dass Gott durch ihn Rettung schaffen will. So wird es uns jedenfalls im Hebräerbrief auch beschrieben, dass Mose eigentlich ganz klar die vor Augen hatte, dass er das Volk retten sollte. Und aus diesem Anlass auch und aus diesem Impuls heraus begeht er auch diesen Mord da an diesen Ägyptern. Und
meint jetzt eigentlich auch dann seine streitenden Volksgenossen da zum Frieden ermahnen zu können, und die weisen ihn aber ab, wollen von ihm nichts wissen, fragen ihn, wer hat dich hier eigentlich als Anführer hier ausgesucht? Und diese Anfrage wird ihm noch öfters begegnen, wer hat dich hier eigentlich als Anführer hingestellt? Gott hat ihn aber dazu erwählt, es ist aber einfach noch nicht die Zeit gewesen und er hat einfach noch nicht die richtige Herzenshaltung gehabt. Und was ihm fehlt, ist wirklich das, was ihn später auszeichnet. Später wird von Mose gesagt, dass er der demütigste Mensch auf Erden gewesen sei. Und das hat er am Anfang noch überhaupt nicht. Er ist überhaupt nicht demütig. Er ist stolz und überheblich, selbstgerecht, und in dieser Selbstgerechtigkeit bringt er sogar einen Menschen um. Und was fehlt ihm? Ihm fehlt eine tiefe Begegnung mit Gott. Und diese tiefe Begegnung, die wird ihn dahin führen, der demütigste Mensch zu werden. Und damit fängt es an. In Kapitel 3 mit der Geschichte mit dem Dornbusch, da fängt das an. Hier begegnet ihm Gott auf eine tiefe Art und Weise, die sein Leben verändert. Und auch später, immer wieder, begegnet ihm Gott und spricht Gott zu ihm, und das verändert ihn mehr und mehr. Und er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Später wird gesagt, dass auf ihm der Geist Gottes liegt. Und er wird zum dem Mann Gottes, den Gott aus ihm machen will. Und aber das passiert nur über eine wirklich sehr herausfordernde, starke Begegnung mit Gott. Und das ist in Kapitel 3 zu lesen. Und es ist etwas überraschend, er sucht diese Begegnung nicht unbedingt. Es ist einfach Gott, der diese Begegnung herbeiführt. Wir strecken uns oft danach aus, wir suchen Gott, und Gott hält sich verborgen, vielleicht auch eine Zeit lang, weil die Zeit noch nicht reif ist. Gott hat seinen Zeitpunkt für uns in unserem Leben, wann er uns begegnen will und wann der Zeitpunkt da ist, wo er uns weiterführen kann, wo wir auf dem Punkt sind, um weitergeführt zu werden und wo diese Begegnung dann auch dran ist. Und hier begegnet er ihm, er sieht diese Feuerflamme im Dornbusch, und er geht dahin und kann das noch gar nicht einordnen. Er sieht das und es beeindruckt ihn nicht sonderlich. Ihn interessiert das Ganze. Er guckt sich das Ganze mal an. Hier steht in Vers 2, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Wobei er noch nicht ihm klar ist, dass da der Engel des Herrn ist. Er sieht nur diesen brennenden Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Ja, wollen wir mal untersuchen, die ganze Sache. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran. Gott sagt, du darfst hier nicht näher kommen, du musst stehen bleiben. Wir werden das später noch sehen, warum das eine Bedeutung hat. Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Heilig ist das hier. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams und Gott, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Das wird uns in Kapitel 19 auch noch begegnen. Und was ich aber eben interessant fand an dieser Stelle ist dieses, ja, er verhüllt sein Angesicht, er will Gott nicht ins Angesicht sehen. Wo begegnet uns das? Wo kennen wir das her, dass wir einem Menschen nicht ins Angesicht schauen? Das sind Situationen, wo wir uns schämen, wo wir Schuldgefühle haben, wo wir Angst vor einem anderen haben, wo wir einem anderen ausweichen. Wir wollen einen anderen nicht ansehen, weil wir wollen auch nicht von ihm gesehen werden. Wenn wir jemanden anders ansehen, dann könnte es sein, dass der andere auch zurücksieht und dann sieht er, dass wir ihn ansehen und es entsteht ein Kontakt. Und den wollen wir nicht. Wir wollen diesem Kontakt aus dem Weg gehen. Wenn da jemand ist, mit dem wir ein Problem haben, wo wir wissen, wir haben was angestellt und eigentlich müssten wir das in Ordnung bringen, aber wir haben einfach nicht die Power dazu. Wir haben nicht die Demut. Wir sind einfach, wir hängen einfach drin in diesem ganzen Konflikt und wir wollen einfach, wir haben immer noch unseren Groll oder wir haben immer noch irgendwo sind wir nicht im Reinen. Wir können diesem Menschen nicht entgegentreten. Was tun wir? Möglichst schnell den Raum verlassen. Ja? Und möglichst so, dass der andere uns nicht sieht. Dass er nicht auf die Idee kommt, naja, ich laufe vor ihm weg. Ne? Das Gesicht verlieren wollen wir auch nicht vor ihm. Ne? Und wir wollen ihm aber auch nicht ins Gesicht sehen. Warum ist das so, dass Mose, als er hier Gott begegnet und merkt, dass er es mit Gott zu tun hat, warum will er Gott nicht ins Angesicht sehen? Das hat seine tiefen Gründe. Das ist ja nicht nur bei Mose so. Das finden wir in allen möglichen Geschichten, finden wir das wieder. Da, wo Gott Menschen begegnet, wo ein Engel einem Menschen erscheint, da kommt Furcht auf, da kommt Angst auf. Der Engel muss immer sagen, fürchte dich nicht. Gott muss immer sagen, hab keine Angst. Ich möchte mit dir jetzt reden. Ne? Du musst jetzt nicht weglaufen. Ne? Und wir sehen auch immer wieder, dass die Menschen sich vor Gott beugen in solchen Situationen oder eigentlich ihr Angesicht niederschlagen, niederfallen, dass sie eigentlich dem Angesicht Gottes ausweichen. Das hat seinen tiefen Grund darin, dass in Mose wie in uns allen etwas tief drin ist, was von Anfang an eigentlich gegeben ist, was mit Adam und Eva zusammenhängt. Das ist, gucken wir es ruhig nochmal rein, in 1. Buch Mose, Kapitel 3. Da wird es eigentlich deutlich, was dahinter steckt. In Vers 8. Die beiden haben von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen und Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sterben. Und ihnen beiden gingen die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. In Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Sie wichen im Angesicht Gottes aus. Sie wollten nicht von ihm gesehen werden, weil sie ganz genau wussten, was jetzt bevorsteht. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Gott sieht hier den Menschen als den Sünder. Er ist zum Sünder geworden. Er hat das Gebot Gottes übertreten. Er hat sich von Gott getrennt. Und diese Trennung, die löst in dem Menschen, wenn er sie wahrnimmt, wenn er sie erkennt, löst sie tiefe Scham aus, Schuldgefühle und Angst vor dem Tod, der jetzt bevorsteht. Da, wo Menschen Gott begegnen, in so einer tiefen Art und Weise, da bricht diese Ursünde in uns auf. Da erkennen wir, wer wir wirklich sind vor Gott. Wir sehen uns als diejenigen, die Gottes Gebote übertreten haben. Wir sehen uns als diejenigen, die gegen Gott rebelliert haben, die nicht auf Gott gehört haben, die nicht dem heiligen Gott entsprechen, sondern die ihren eigenen Weg gehen und damit den Tod verdient haben. Wir sehen Gott als denjenigen auch, der uns diesen Tod zukommen lässt, der uns bestraft. Wir sehen Gott als den mächtigen, starken, gewaltigen Gott, der gegen uns steht, weil wir uns gegen ihn gewendet haben. Und das löst Angst aus. Da schlagen wir das Gesicht nieder. Und da geht es auch in Kapitel 19 darum. Erstmal ist es so, dass in Kapitel 19 auch etwas
ja, etwas deutlich wird an Gottes Treue auch. Gott hat Mose am Dornbusch verheißen, dass er an diesem Berg, wo er ihm das erste Mal erschienen ist, dass er dort mit dem Volk hinkommen wird und dort Gott dienen wird. Und das wird im Grunde in 2. Mose 19 Realität. Trotz aller Widerstände, die sich ergeben auf dem Weg, trotz aller Situationen, wo Mose vielleicht gedacht hat, ich schmeiß hin, ich kann das nicht. Oder wo das Volk in die Sackgasse geführt wurde, am Roten Meer, in der Wüste, wo sie vor dem Verhungern waren, vor dem Verdursten. Überall hat Gott sie hindurchgeführt und hat sie letztendlich dorthin geführt. Das Volk wollte schon gar nicht mehr. Es sieht eigentlich alles so aus, als ob diese ganze Verheißung, die Gott gegeben hat, am Anfang Mose gegeben hat, dass die überhaupt nicht eintreffen wird. Und doch ist es am Ende so, dass in Kapitel 19 sie an diesem Berg anlangen und dort Gott dienen werden auch. So erfüllt Gott seine Verheißung, egal was dagegen steht. Und am dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste, und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Hier fängt also dieser Bund Gottes mit dem Volk Israel am Sinai an. Das ist im Grunde schon im Kleinformat der Bund, der geschlossen wird. Gott weist darauf hin, was er ihnen schon Gutes getan hat, welche Gnade er ihnen erwiesen hat, wie er sie errettet und erlöst hat und hierher gebracht hat. Und nun bietet er ihnen seinen Bund an. Er sagt: Wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet. Das ist die Bedingung. Hier ist ein Bund mit Bedingungen. Er sagt: Das sollt ihr tun. Dann folgt daraus etwas, was ich tun will. Dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Er erwählt sie, etwas, was vorher in diesen Bündnissen, die er vorgeschlossen hat, noch nicht so deutlich hervorgekommen ist. In dem Bund mit Abraham geht es auch darum, dass er ihr Gott sein will. Aber hier geht es noch weiter. Er sagt: Ihr sollt mein Eigentum sein. Es soll ein ganz, ganz enges Verhältnis zwischen euch und mir sein. So ein enges Verhältnis, dass ich bin euers und ihr seid mein. Dieses ganz enge Verhältnis, was später ja auch in der Bibel immer wieder mit der Beziehung zwischen Mann und Frau beschrieben wird. Im Alten Testament ganz oft das Volk Gottes, als das Volk Israel, als Frau, die Gott als Mann verheiratet ist. Und wie wir es später auch im Neuen Testament auch als Gleichnis haben. Das ist hier schon damit gesagt, dieses enge Verhältnis zueinander. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Insgesamt ist in diesem kurzen Bündnis eigentlich ja noch nicht so viel gesagt. Da wird nur gesagt: Naja, wenn ihr auf meine Stimme hört, wenn ihr willig auf meine Stimme hört, na, dann sollt ihr mein Volk sein. Man denkt dann vielleicht: Naja gut, okay, wenn Gott dann was sagt, dann mache ich das. So, ne? Aber in dem Folgenden wird dann eigentlich deutlich werden, was eigentlich da alles drinsteckt, in diesen Geboten, was Gott eigentlich fordert, was Gott will. Das wird hier noch nicht so deutlich. Es wird eigentlich aber angedeutet, dadurch, dass er sagt: Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Was heißt das, ein Königreich von Priestern? Das heißt, jeder Einzelne in dem Volk soll ein Priester sein. Was ist ein Priester? Ein Priester ist einer, dessen Leben Gott geweiht ist.
der für Gott lebt, tagtäglich, Gott dient, der nichts anderes tut, der ist hauptberuflich für Gott da. Von morgens bis abends und von abends bis morgens. Der dient Gott und er soll heilig sein. An ihn werden ganz besondere Maßstäbe angelegt, an sein Leben. Er soll ein Leben führen, was Gott entspricht. Und da wird dann deutlich, was dann auch kommt in den Geboten, was das eigentlich für eine Herausforderung ist hier, was hier drin steckt an Herausforderung, an Anspruch, den Gott hier an die Israeliten stellt. Und die Israeliten, die hören das von Mose. Mose sagt ihnen das weiter. Und sie sagen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Ja, das machen wir. Ich glaube nicht, dass die Israeliten wirklich gewusst haben, was sie da sagen. Ich glaube schon, dass sie es ernst gemeint haben. Sie sind in der Situation, sie haben ja viel mit Gott durchgemacht. Sie haben auch viel gemurrt schon gegen Gott. Und trotzdem sind sie jetzt hier und ich glaube, sie meinen es ernst. Sie wollen eigentlich mit diesem mächtigen Gott, sie wollen eigentlich mit ihm gehen. Sie wollen ihm nachfolgen, so wie wir das auch wollen. Wir wollen ja auch Jesus nachfolgen. Alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Na, das haben wir vorhin gesungen auch. Aber können wir das wirklich tun? Ist das wirklich etwas, was wir sagen können? Ich meine, darüber reden wir auch immer wieder, wenn wir solche Lieder singen wie Herr, ich gebe dir mein Herz. Das ist ein Liedtext, der ist heftig. Wenn man den wirklich durchdenkt, na, alles, was in mir ist, bringt Lobpreis dir. Jeder Atemzug soll dir zur Ehre sein. Das ist wirklich heftig. Und wir reden da oft dann auch drüber als Lobpreisleiter und sagen, man kann diesen Text nicht singen und so meinen, wie er gesungen wird, sondern wir meinen ihn immer als etwas, wo wir hinwollen, als ein Ziel, was wir vor Augen haben, etwas, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehnen, aber nicht etwas, was wirklich Realität ist. Da müssen wir ehrlich genug sein für. Und das ist etwas, was hier die Israeliten nicht aufbringen, diese Ehrlichkeit, diese tiefe Selbsterkenntnis fehlt ihnen hier. Sie denken nicht an das zurück, was sie eigentlich erlebt haben und was Gott ihnen eigentlich vor Augen geführt hat. Gott hat in wenige Kapitel vorher, wir nehmen mal einfach diese als Beispiel Kapitel 16, da geht es um das Manna. Sie waren am Verhungern und Gott schenkt ihnen das Manna als etwas, wo sie ja die ganze Zeit der Wüstenwanderung von leben können. Und in Kapitel 16, Vers 4, gehen wir anders vor. In dieser Geschichte vom Manna werden ganz viele einzelne Gebote. Gott gibt da einzelne Gebote. Er sagt, sie sollen das Manna sammeln. Jeden Tag soll das gesammelt werden. Jeden Morgen soll ein Gomer pro Person gesammelt werden. Das ist so, sind so etwa 3 Liter. Also ein Familienvater soll losziehen und für jede Person in seinem Zelt soll er 3 Liter Manna sammeln. Wenn er also 5 Familienmitglieder hat in seinem Zelt, dann sammelt er nach Adam Riese 15 Liter Manna. So. Nun ist aber dieser Familienvater, so wie ich, relativ verfressen und denkt sich, lecker Manna, da packe ich einfach mir mal ein bisschen mehr drauf. Ne? Hat hier seinen großen Kanister, 20 Liter Kanister, ne? Und sagt, rein da, ne? Ich packe noch ein bisschen was drauf. Habe ich ein bisschen mehr. Ich kann ja auch ein bisschen was mehr reinpacken, dann habe ich vielleicht für morgen auch noch was, falls es morgen nichts mehr gibt. Ne? So, ich komme nach Hause, ne? Und verteile das Manna und stell fest, komisch, ich habe doch 20 Liter gesammelt. Der Kanister war voll bis oben hin. Es sind aber nur 15 Liter. Ja. Gott hat ganz klar gesprochen, jeder soll so und so viel sammeln. Aber die Israeliten sammeln so viel, wie sie können. Und am Ende ist aber nur 3 Liter pro Person da. So ist es. Die erste Sache. Zweite Sache. Jeden Morgen sollen sie sammeln. Gott will ihnen jeden Morgen diese Speise geben. Für einen Tag. Und sie sollen daran lernen, dass sie vertrauen können. Dass sie Gott vertrauen können, dass immer etwas da ist. Also, Familienvater geht wieder los, ne, und hat ja seine 20 Goma da gesammelt, seine 20 Liter gesammelt. Ne, am Ende sind nur 15 da, dann denkt er sich, naja, dann spare ich mir ein bisschen was ab, ich weiß ja nicht, ob morgen was kommt. So, dann ist in diesem kleinen Rest, den er sich aufbewahrt hat, am nächsten Morgen aber die Würmer drin. Ne? Es ist so, Gott zeigt ihnen, hier, ihr Leute, ihr hört nicht auf mein Wort. Ich sage euch ganz klar, was ihr tun sollt und ihr tut es nicht. Und am Ende ist es einfach, es bringt euch nichts, was ihr da tut. Zweite Sache. Dritte Sache, am sechsten Tag ist es dann so, dass Gott ihnen für zwei Tage das Manna schenkt. Sie wissen das am ersten Tag, sie wissen das beim ersten Mal noch gar nicht. Am sechsten Tag sammeln sie natürlich, der Familienvater denkt so, ich hau rein, was nur geht. Der hat das noch immer nicht gecheckt. So, sammelt und sammelt und sammelt. Und am Ende stellt er fest, boah, ich habe 30 Liter gesammelt. Na, hat noch einen extra Kanister gesammelt. Und das bleibt sogar. Das bleibt sogar. Ja, und dann laufen die zu Mose hin und sagen, hier, wir haben doppelt so viel gesammelt. Und dann erklärt ihnen Mose das erst. Und dann sagt er ihnen, ihr sollt das ist auch noch für morgen. Ja, morgen ist nämlich nichts da. Und aber der verfressene Familienvater denkt natürlich, oh, jetzt die letzten sechs Tage, da war doch immer morgens da was da. Da muss doch jetzt diesen Morgen auch noch was da sein. Ich meine, wir haben zwar noch was, ne, von gestern, und das ist sogar gut geblieben, das ist nicht von den Würmern zerfressen, aber ich könnte ja noch ein bisschen was zusätzlich sammeln. So, ne? Aber ist nichts da. Gott hat ihnen aufgetragen, sie sollen zu Hause bleiben, sollen sich ausruhen, und die dackeln aber los und suchen und finden nichts. Er hat ihnen hier drei einfache Gebote gegeben und sie packen es alles nicht. Sie handeln immer genau dagegen. Und das ist der Punkt, in Vers 4 von Kapitel 16, als er das Ganze in Gang setzt, sagt Gott zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Die ganze Geschichte ist eine Prüfung, wo die Israeliten eigentlich erkennen sollen, wo sie stehen. Und sie erkennen es nicht. Ihnen wird eigentlich vor Augen geführt, Leute, ich gebe euch Gebote und ihr könnt sie nicht halten. Sie sollen eigentlich zur Demut geführt werden. Sie sollen dahin geführt werden, zu erkennen, wer sie sind, dass sie Sünder sind und dass sie aus sich heraus diese Gebote nicht halten können. Dahin will Gott sie eigentlich führen. Dahin hat er sie geführt. Aber sie haben diese Lektion nicht gelernt. Sie sagen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Kapitel 19. Es ist auch so, dass sie eigentlich Gott auch erkannt haben vorher. Gott hat gehandelt. Gott hat sie durch das Rote Meer geführt. Er hat wunderbar an ihnen gehandelt. Aber trotzdem ist es so, dass sie während der Wanderung immer wieder sagen, ja, ist denn Gott hier überhaupt unter uns, wenn sie wieder in die Not hineingeraten? Sie haben Gott erkannt, aber dann vergessen sie es einfach wieder. In der Not lassen sie es wieder beiseite und jammern wieder rum und sagen, ist Gott nun Gott oder nicht? Oder da fehlt ihnen auch etwas. Ihnen fehlt eine tiefe Gotteserkenntnis auch. Und das gehört ja zusammen, wie wir das bei Mose gesehen haben. So. Genau. Dieser Bund, den Gott ihnen hier anbietet, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein, das ist nicht etwas, was nur der alte Bund ist, der Bund vom Sinai, sondern das ist etwas, was bis zu uns wirkt. Gott sagt auch zu uns, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein, ihr sollt mir ein Priester, ihr sollt ein heiliges Volk von Priestern sein. Wir lesen das im 1. Petrusbrief. Nur der Weg ist natürlich ein anderer. Gott sagt nicht, tut das alles und dann sollt ihr meine Priester sein, sondern Es ist ein neuer Bund. Der neue Bund hat eine andere Grundlage. Moment, 1. Petrusbrief, Kapitel 2 ist es, glaube ich. Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Was sagt Gott damit? Gott sagt, wir gehören uns nicht mehr selbst. Ihr seid Priester, ich habe euch dazu gemacht. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Aus Barmherzigkeit hat Gott uns zu diesem heiligen Volk gemacht. Wir sind das schon. Und trotzdem steht dahinter dieser Anspruch. Ihr sollt heilig sein, denn auch ich bin heilig. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Das Volk Gottes sagt, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und wir sind auch schnell dabei und sagen, ja, wir wollen gerne dir nachfolgen. Und haben nicht tief in unserem Herzen erkannt, wer Gott ist und wer wir sind. Und deswegen führt Gott hier das Volk Israel in eine Begegnung mit ihnen hinein. So wie er Mose in eine Begegnung mit ihm hineingeführt hat, so auch das Volk Israel, damit sie erkennen, wer er ist, wer sie sind und damit offenbar wird, was wirklich in ihnen drinsteckt. Das ist das, was Paulus lehrt. Die Gebote sind gegeben, das Gesetz ist gegeben, damit die Sünde offenbar wird. Damit eigentlich diese Macht, die uns beherrscht, seit Adam und Eva, dass die offenbar wird. Und damit durch dieses Offenbarwerden erst möglich ist, dass wir erkennen, dass wir ihn brauchen, dass er diese Trennung von Gott, dass er die überwinden muss, damit wir erkennen, wir können aus uns heraus das Gesetz nicht halten, sondern wir brauchen seinen Geist. Und dazu führt er hier das Volk Israel. In Vers 9, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Diese Anweisungen, finde ich, klingen sehr hart. Und Gott zeigt sich hier wieder in der Distanz, er hält Distanz, er sagt, ihr müsst fernbleiben, zieht eine Grenze, ihr dürft nicht näher kommen, sonst werdet ihr sterben. Aber das beinhaltet einfach das, dass diese Trennung von Gott, wir können sie nicht auf unsere Weise überschreiten, wir können nicht einfach hinübergehen, wir können nicht einfach sagen, so Gott, hier sind wir. Ne? Sondern das würde uns den Tod bringen. Der heilige Gott, wenn der heilige Gott uns begegnet, wir dem heiligen Gott gegenüberstehen, so als Menschen, so wie wir sind, als Sünder, wir vergehen, wir sterben. Wir können das nicht aushalten. Wir können das selbst nicht ertragen und wir vergehen darin. Und Gott zieht diese Grenze, um uns zu schützen. Er sagt, zieht diese Grenze, damit ihr mir nicht nahe kommt, damit ihr nicht vernichtet werdet, damit ihr euch selbst nicht darin auch vernichtet. Er macht ganz deutlich, diese Grenze wird hier ganz deutlich festgeschrieben. Wir können nicht über diese Grenze hinweg von uns aus. Und er zeigt aber auch führt etwas weiteres an, damit es zu dieser Begegnung kommen kann, müssen wir gereinigt werden, müssen wir uns reinigen. Und er tut das hier und beauftragt sie, und die Israeliten hören auch darauf, auf das, was Mose sagt. Sie reinigen sich, sie reinigen ihre Kleider. Das heißt aber natürlich, dass sie den ganzen Menschen reinigen. Es macht nicht viel Sinn, seine Kleider zu waschen und selbst sich nicht zu waschen. Das gehört zusammen. Und diese Reinigung ist aber etwas, was etwas symbolisiert. Dass die Israeliten reinigen sich noch so an Körper und Kleidung. Das umfasst natürlich noch mehr. Es soll darum gehen, dass sie ihr Leben auch reinigen. Und das tun sie natürlich ganz unvollkommen, wie sie das so können als Sünder, tun sie das auch. Und das ist auch okay so. Aber Gott hat etwas Neues natürlich geschaffen. Im neuen Bund, in Jesus Christus, hat er uns eine vollkommene Reinigung angeboten, in der wir so gereinigt werden können, dass wir Gott gegenüberstehen können. Diese Reinigung durch das Blut Jesu, was wirklich tief geht, was die Sünde, die uns bestimmt, die uns beherrscht, wirklich ganz reinwäscht, wo wir vor ihm stehen können mit reinen Kleidern. So wird das auch in der Offenbarung beschrieben, dass die Menschen vor ihm stehen mit gereinigten weißen Kleidern, die sie gewaschen haben im Blut des Lammes, und Gott dort verherrlichen und ihm dienen. So wie sie das eigentlich möchten, das Volk Israel das möchte, so wie wir das möchten. Wir wollen vor Gott stehen und ihm dienen. Wir wollen heilige Priester sein in unserem Leben und darüber hinaus. Möglich ist das nur durch das Blut Jesu, dass wir unser Leben reinigen lassen. Und jetzt ist es so, dass diese Begegnung mit Gott naht. Wenn wir uns vorstellen, das Volk Gottes oder das Volk Israel begegnet Gott jetzt auf eine neue Art und Weise. Das ist vorher ist auch Gott gegenwärtig gewesen, zum Beispiel in der Wolke oder der Feuersäule. Und trotzdem passiert jetzt etwas noch von höherer Qualität. Das werden wir gleich sehen. Aber ich habe mir auch überlegt, wie ist es mit mir, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, okay, Gott würde zu mir sagen und würde sagen, so, in 3 Tagen komme ich wieder. Und dann stehst du, dann werden wir uns sehen, dann werde ich dir begegnen. Dann denke ich, auf der einen Seite ist es ja etwas Tolles, ne? Es ist wunderbar, wir freuen uns darauf, dass Jesus wiederkommt. Sollte jedenfalls so sein. Wir wünschen uns, dass Jesus wiederkommt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das lese und auch ernst nehme, was Gott hier sagt, dass ich eigentlich ein heiliger Priester sein sollte, und das ist ja das, was ich mir eigentlich auch wünsche, und dann aber mein Leben angucke, gerade auch anhand seiner Gebote, das, was er als ein heiliges Leben ansieht, dann wird mir ein bisschen anders. Dann denke ich, ja, was hast du mit deinem Leben gemacht? Warum du lebst nicht so? Du bist kein heiliger Priester. Und das macht mich traurig, das beschämt mich. Da wünsche ich mir, dass etwas anders wird in meinem Leben. Gott sei Dank, dass er uns gnädig ist und barmherzig ist und uns trotzdem annimmt. Durch Jesus Christus, durch seine Gerechtigkeit. Weil er der hohe Priester ist, der heilig gelebt hat und unsere Schuld auf sich genommen hat und seine Gerechtigkeit auf uns übertragen hat und seine Heiligkeit. Er ist uns zur Heiligkeit geworden, sodass wir die Heiligen sind. So werden wir angesprochen. Nicht aufgrund dessen, was wir getan haben, wie wir leben, sondern allein aufgrund dessen, was Jesus getan hat für uns. Und trotzdem möchte Gott uns auch heiligen. Und das ist auch das Wunderbare, dass er uns seinen Heiligen Geist schenken möchte und uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, dass in uns etwas sich verändert, dass wir geformt werden, um heilig zu leben und als heilige Priester zu leben. Und das macht mich auch zuversichtlich. Wenn ich zurückblicke, sehe ich ja auch, dass Gott etwas getan hat schon. Und trotzdem bleibt auch dieses Gefühl des Versagens bleibt da. Und hier ist es auch so, Gott begegnet ihnen. Er sagt einen Zeitpunkt und er begegnet ihnen. Und sie sind eigentlich, obwohl sie vorbereitet sind, sie haben sich gewaschen, sie haben sich gereinigt, trotzdem überfällt sie dieser Tag wirklich mit einem furchtbaren Schrecken. Dieser Tag fängt wirklich heftig an. Man liest das so schnell und man denkt so, naja, so ein Gewitter irgendwie und okay, kommt man klar mit so. Aber man muss es sich wirklich vor Augen führen, was hier passiert. Es geschah am dritten Tag, heißt es in Vers 16, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Erstmal leben sie da in Zelten. Das ist natürlich eine andere Situation, als wenn ich hier in festen Häusern so ein Gewitter erlebe. Das Zweite ist, dass es da am Berg ist. Ich meine, viele von euch, ihr seid ihr in Heroldegg gewesen und habt Gewitter dort erlebt. Wenn es da donnert, das ist heftig. Ne? Das knallt kräftig. Und wenn man dann eben nicht in seinen festen Bau da ist, sondern in Zelten ist, dann ist das schon etwas, was einen beunruhigt. Und dann ist es hier aber noch eine höhere Qualität. Das ist nicht einfach nur ein Gewitter, sondern Gott offenbart sich hier als der Schreckliche, der zu fürchtende, der gewaltige, der mächtige Gott, der heilige Gott, den wir nicht ins Angesicht sehen können. Und das führt das Volk dazu, dass sie sich fürchten, sie beben. Und nicht genug davon, Mose nimmt sie jetzt auch noch und führt sie dahin. Na, noch näher ran, noch näher ran an diese Gewalt, an diese Macht, an diese Heiligkeit. Ich würde am liebsten verschwinden. Ich würde sagen, okay, Mose, ich packe die Sachen, ich hau hier ab. Na, das ist nichts für mich, das ist ein bisschen zu hoch für mich. Ich will gar nicht so heilig sein. Okay, ich habe vorhin gesagt, also vor 3 Tagen habe ich gesagt, ich will alles tun, was der Herr sagt, aber ja, aber wenn das heißt, dass ich diesem gewaltigen Gott ins Angesicht sehen soll, dann lieber nicht. Wenn das heißt, dass ich mich meiner Sünde bewusst werden muss und mir meiner Sünde auch ins Angesicht sehen muss, dann lieber nicht. Aber sie gehen mit, immerhin. Und in Vers 18, in Vers 17 heißt es, Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig, und der Hörnerschall wurde immer stärker. Nicht genug, dass sie jetzt noch näher rankommen, sondern die ganze Situation wird noch bedrohlicher. Kommt ein heftiges Erdbeben dazu. Ich habe noch nie ein Erdbeben erlebt. Ich glaube, Erdbeben, was man so hört, ne, wenn es schon allein, wenn es so mittlere Erdbeben sind, versetzen Menschen in Angst und Schrecken, weil einfach der sichere Grund unter dem Boden ist. Man hat keinen sicheren Grund mehr unter dem Boden. Man hat die Sache nicht mehr unter Kontrolle. Wir wollen gerne alles unter Kontrolle haben. Wir wollen gerne unseren Gott unter Kontrolle haben. Aber hier zeigt sich Gott als der viel Mächtigere, der sich nicht einordnen lässt, der sich nicht kontrollieren lässt, sondern derjenige, der Macht über uns hat. Und das macht Angst. Ich stehe da vor dieser Macht, vor dieser Gewalt, und ich kann nichts gegen diese Gewalt tun. Ich kann nichts machen. Ich bin dieser Gewalt völlig ausgeliefert. Aber da will Gott uns hinführen. Er will uns dahin führen, dass wir ihm völlig ausgeliefert sind. Er will, dass wir erkennen, wir können von uns aus nichts tun. Wir können nicht zum heiligen Volk werden. Bei allem guten Willen kommen wir da nicht hin. Und Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges, und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Hier führt Gott sozusagen noch einmal, er ist besorgt um sein Volk. Das zeigt einfach auch seine Liebe. In diesem Ganzen, wo er sich so schrecklich erweist und so machtvoll, das ist trotzdem immer noch seine Liebe, die darin offenbart wird. Er will das Volk ja zu etwas hinführen. Er will sie in die tiefe Gemeinschaft führen. Das geht nur dadurch, dass sie erkennen, dass er heilig ist und was das bedeutet. Und dass sie erkennen, dass sie Sünder sind. Und dann vorbereitet werden darauf, dass sie gereinigt werden durch das Blut Jesu und durch den Heiligen Geist zu einem heiligen Volk gemacht werden. Anders geht es nicht. Wir können nicht daran vorbei, an dieser radikalen Erkenntnis. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wir können noch so fromm tun und noch so fromm handeln, uns noch so viel Mühe geben. Wir kommen da nicht hin, in diese tiefe Gemeinschaft mit Gott, die wir wünschen, die wir suchen, die wir, nach der wir uns sehnen und nach der Gott sich sehnt. Nur wenn wir da hineingeführt werden, und da führt uns Gott hinein, jeden Einzelnen von uns, uns als Gemeinde und auch das Volk Israel hier, führt er in diese Situation hinein, die schwer zu ertragen ist. Aber er achtet auch auf den Schutzraum. Er sagt, passt auf, ne, dass ihr wirklich nicht zu mir vordringt, sonst müsst ihr sterben. Ne, er wiederholt das hier nochmal und Mose sagt, kein Problem, wir haben ja die Grenze und wir haben auch kein Bedürfnis, oder das Volk hat auch kein Bedürfnis, irgendwie da drüber zu gehen. So, ne? Gott macht das aber nochmal klar. Und jetzt sich vorzustellen, diese Situation, dass dieser Hörnerschall noch stärker wird, dieser Sound, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist, ich meine, es gibt ja Filme von diesen Situationen, aber ich glaube, das ist im Vergleich zu dem, was da passiert ist, wirklich höchst lächerlich. Es ist ja auch letztendlich, wenn man das im Fernsehen sieht, ist das ja schön überschaubar. Ne? Da kommt dann irgend so eine gewaltige Stimme und so. Ne? Aber wenn man da mittendrin, also wenn ich mir das vorstelle, ich wäre da mittendrin. Ne? Und hier Mose versucht das ja irgendwie zu beschreiben, aber das war so ein gewaltiges Ereignis. Und dieses gewaltige Ereignis dauert an, die ganze Zeit, wo jetzt die 10 Gebote kommen. Denn danach wird berichtet, na, hier spricht jetzt Gott direkt zu seinem Volk. Das Volk Israel hört das erste Mal wirklich ganz konkret Gottes Stimme. Und eben auf diese gewaltige Art und Weise. Und diese 10 Gebote drücken diesen heiligen Willen Gottes aus. Sie drücken das aus, was es heißt, heilig zu sein. Eine heilige Nation, ein heiliges Volk. Das drücken diese 10 Gebote aus. Sie sagen das aus. Und sie präsentieren also den ganzen Anspruch, die ganze Last, die damit verbunden ist. Was es heißt, ein heiliges Volk zu sein, wird in diesen 10 Geboten gesagt. Und wenn ich mir das wirklich angucke, diese 10 Gebote einzeln, ne, das, man geht da so schnell drüber hinweg. Wir haben das alle in Konfer gelernt, können die auswendig. Und ja, oder manche vielleicht nicht, aber na, ich kenne das ja in der Schule, ne? Da mache ich die 10 Gebote ja auch immer wieder. Ne? Und die Schüler können die das wunderbar hersagen und die können da auch drüber philosophieren und können sagen, naja, teilweise sind die ja nicht mehr aktuell und hin und her. Ne? Aber wenn man sich das mal vorstellt, es geht hier wirklich darum, um Gottes Anspruch, und das merken Schüler auch immer wieder. Und das ist auch etwas, was ein wichtiger Grund ist, warum viele eben nicht ablehnend dem Christentum gegenüberstehen, weil sie merken, was für ein hoher Anspruch dahinter steht. Dieser wahnsinnig hohe Anspruch, heilig zu sein, der in diesen 10 Geboten auch mit formuliert ist. Und wir können da nicht raus. Wir können nicht einfach sagen, naja, wir haben die Gnade. Nein, Gott hat diesen hohen Anspruch an uns alle, dass wir heilig sein sollen. Aber wir haben natürlich einen Weg dahin. Das ist das Gute, das ist das Wunderbare, dass Gott uns einen Weg ebnet dahin, dass wir dahin kommen können, ein heiliges Volk sein zu können. Dass er Reinigung schenkt durch sein Blut von all unserer Ungerechtigkeit, von all unserer Sünde, von der tiefen, der Sünde, die tief in uns ist, diese Furcht auch vor Gott, dass wir davon frei werden. Denn es heißt ja, Furcht ist nicht in der Liebe. Na, Gott treibt die Furcht aus, die Liebe treibt die Furcht aus. Dass die Reinigung durch sein Blut, das führt uns dahin, dass wir nicht mehr voll Angst vor Gott stehen müssen, sondern dass wir als seine Kinder vor ihm stehen können und ihm dienen können. Und sein Heiliger Geist, den er uns schenkt, der uns umgestaltet, der uns formt und die Frucht in uns wachsen lässt, dass wir ein heiliges Leben führen können. Das sind die wunderbaren Geschenke Gottes an uns durch Jesus Christus. Aber das Volk Israel hat das hier noch nicht. Und sie können diese Stimme nicht ertragen. Sie sagen, wir wollen nicht, dass Gott noch weiter zu uns spricht. Er soll über Mose zu uns sprechen, aber wir können das nicht ertragen. Wir sollten uns aber diesen Anspruch aussetzen. Gott möchte das, dass wir die Gebote wirklich jetzt, wenn wir sie intensiv behandeln, dass wir sie nehmen als das, was sie sind. Sie sind Licht in unser Leben. Sie wollen unser Leben durchleuchten. Sie wollen uns auch auf die Knie zwingen, wenn ich das mal so sagen darf, dass uns klar wird, wer wir sind, wer Gott ist, um von da aus seine Gnade wirklich zu erkennen und anzunehmen und zu empfangen und daraus zu leben, um zu erkennen, dass wir wirklich ihn brauchen, dass wir von ihm abhängig sind, Tag für Tag. Damit wir nicht oberflächlich dahin leben und sagen, naja, Gott ist gut, ne, und er ist gnädig zu mir, ich lebe mein Leben und am Ende nimmt er mich nett an. Gott will viel mehr von uns. Er möchte wirklich, dass wir, jeder von uns, ein Priester ist, eine Priesterin, jeden Tag. Er möchte uns dahin formen, dass wir ein heiliges Leben führen. Dahin will er uns haben. Und deswegen will er uns wachrütteln, so wie er ein Erdbeben hier schickt. Durch seine Gebote. Das ist das, was diese Gebote sollen. Sie sollen uns wachrütteln. Gut, lass uns beten zusammen. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, dass du uns annimmst, dass du gnädig und barmherzig bist und dein Leben für uns gegeben hast, Jesus, damit wir vor dir stehen können, damit wir nicht vor Angst vergehen müssen vor dir, sondern dass wir als deine Kinder zu dir kommen können. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, den du in uns hineingegeben hast, damit wir auch das Gebot erfüllen können, damit wir heilig werden können. Herr, wir bitten dich, dass du dein Werk der Heiligung in uns fortsetzt und zum guten Ende führst. Wir danken dir für deine guten Verheißungen, dass du das auch tun willst. Herr, wir sehen uns danach, ein heiliges Volk für dich zu sein, Herr. Und du siehst aber auch, dass wir oft in diesem Wunsch oberflächlich sind und nicht wissen, was wir da eigentlich beten und was wir wünschen. Herr, ich bitte dich, dass du uns tief hineinführst in die Erkenntnis deines Willens, dass wir erkennen, wer du bist, dass du heilig bist, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir es nicht können aus unserer Kraft heraus, sondern dass wir ganz abhängig sind von dir. Herr, und wir wollen zulassen, dass du uns begegnest, auch auf Art und Weise, wie wir das vielleicht nicht wollen. Dass du uns wachrüttelst. Herr, wir danken dir, dass du das tust und dass du uns liebst und uns nicht da lassen willst, wo wir sind, sondern dass du uns weiterführen möchtest, damit wir in die tiefe Gemeinschaft mit dir weiter hineinwachsen. Und Johannes sagt, das tust du, damit unsere Freude vollkommen sei, unsere aller Freude. Ja, das ist wirklich eine Freude, mit dir Gemeinschaft zu haben und vor dir zu stehen und dir zu dienen und unser Leben mit dir und vor dir zu führen. Herr, ich danke dir dafür, dass wir etwas davon schmecken dürfen und bitte, Herr, führe uns darin weiter. Wir loben und preisen dich und beten dich an, Jesus.